Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 9, in den Versen 31 bis 43. Dort lesen wir: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, seit 8 Jahren ans Bett gebunden, der war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, und bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihn: Säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Nach dem Gebet wollen wir aus unserem grünen Liederbuch die Liednummern 82 und 83 aufschlagen und diese beiden Chorusse zweimal miteinander singen. Und ich bitte Sie, zum Gebet und zum anschließenden Lied aufzustehen. Himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus wollen wir in deine Gegenwart treten, wie wir es gesungen haben, vor deinen Thron. Und da dürfen wir hinkommen, weil wir in Jesus Christus gerechtfertigte, gereinigte Leute sind, die durch unseren Herrn Jesus Christus dich, den ewigen Gott, Vater, nennen dürfen. Und so kommen wir auch heute Morgen zu dir, zu unserem Vater. Und danken dir, dass wir an diesem Ort zusammenkommen dürfen, um deinen Namen zu ehren, dich zu besingen, dich groß zu machen. Wir danken dir für die Chance, zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, einander zu sehen, voneinander zu hören. Und wir danken dir ganz besonders auch dafür, dass du uns begegnen willst, insbesondere durch dein Wort. Dein Wort ist unsere Speise, dein Wort ist unsere Nahrung. Dein Wort ist uns der Kompass, dein Wort ist uns dieser Leuchtturm, auf den wir ausgerichtet sind. Und wir danken dir für die Worte, die wir gehört haben. Wir wissen, dass du durch deinen Heiligen Geist willens und in der Lage bist, diese Worte auch durch die Verkündigung hinein zu transportieren in unser Leben. Und darum bitten wir dich. Segne Rainer Wörz für seinen Dienst unter uns. Und hab Dank, dass du nicht nur hier bei uns in Erwachsenen bist, sondern auch bei unseren Kindern in den unterschiedlichen Kindergottesdienstgruppen. Du bist der überall Wirkende, auch über diesen Raum, dieses Haus, bei weitem hinaus, die diesen Gottesdienst später oder jetzt auf andere Weise mithören und verfolgen. Und überall, wo dein Wort gepredigt, verkündet wird, bist du da. Wir beten dich darüber an. Du hast eine Gemeinde im Blick, wo auch immer und wie auch immer sie sich sammelt. Und gemeinsam stehen wir vor dir im Lobpreis, in der Anbetung, in ganz großer, tiefer Dankbarkeit, dass dieser Name, der Jesus-Name, unsere Mitte, unser Glück, unser Halt, unsere Hoffnung, unsere Zukunft ist. Wir beten dich an. Amen.
Ja, wir haben heute Morgen das Thema apostolische Zeichen und Wunder, die Heilung des Aeneas und die Auferweckung der Tabitha. Und das ist schon der 23. Teil, den wir gemeinsam in der Apostelgeschichte im ersten, im sogenannten petrinischen Teil betrachten. Und als ich mich vorbereitet habe, da ist wieder einmal der Gedanke gekommen, der vielleicht Sie als aufmerksame Bibelleser auch schon bewegt hat, nämlich, warum ist es heute nicht mehr so? Ich weiß nicht, wie viele Totenauferweckungen Sie erlebt haben, wie viele Heilungen. Ich weiß von einem befreundeten Ehepaar schon viele, viele Jahre her, die haben gesagt, das ist doch irgendwie gar nicht so ganz biblisch, was bei uns da läuft. Alles zu trocken, zu nüchtern und viel zu wenig Zeichen und Wunder. Das muss doch sein wie in der Apostelgeschichte, so wie es jetzt vielleicht auch hier bei Petrus, Aeneas und der Tabitha war. Und sie haben dann ihre bisherige Gemeinde verlassen und haben sie einer Gemeinde angeschlossen, wo sie meinten, dass dort das mehr zur Geltung kommt. Und das ist schon eine Frage. Wenn man aufmerksam die Bibel liest, muss man sagen, warum ist das heute nicht mehr so? Oder ist es nur bei uns nicht mehr so? Bleiben wir hinter den biblischen Vorgaben zurück? Schauen wir uns diesen Text einmal an. Die Gliederung ergibt sich schon von selber. Wir haben drei Teile in unserem Text. Der erste Teil ist das sogenannte Summarium, das zweite die Heilung des Aeneas und der dritte Teil die Auferweckung der Tabitha. Summarium, das haben wir jetzt ja schon oft gesagt, das ist so ein Übergang, so ein kurz zusammengefasster Block. Also Lukas, ich wiederhole das nochmal, hat so einen Scopus-Stil, so einen Lupenstil, nicht wie wir Geschichte vielleicht beschreiben würden, so einfach gleichmäßig von Jahr zu Jahr, sondern der geht relativ schnell über bestimmte Zeiträume weg und dann zoomt er wieder ran, nimmt die Lupe, schildert heißgeschichtlich oder sonstiges Wichtige sehr detailliert und dann geht er wieder sozusagen in die Übersichtsperspektive mit einem Summarium und geht dann einen ganzen Schritt weiter, bevor er dann wieder heranzoomt. Und dieses Summarium haben wir hier. Wir lesen noch einmal Vers 31. Da wird einfach summarisch zusammengefasst. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Und wir merken schon, da ist jetzt, wenn das so in dieser Reihenfolge gesagt wird, da ist jetzt eine neue Zäsur, da ist jetzt ein neuer Übergang. Denn wir erinnern uns nochmal an die Grundkonzeption der Taten der Apostel, die finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Auftrag des Herrn, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria. So weit sind wir schon jetzt gekommen, Apostelgeschichte 8. Da ist ja Philippus nach Samaria gesandt worden und dann kam der Petrus und die kamen zum Glauben und so weiter. Ja, aber es fehlt noch bis an das Ende der Erde, also der Übergang zur echten Heidenmission und der wird ja dann im nächsten Step in Apostelgeschichte 10 geschildert, wo dieser gottesfürchtige Römer, dieser römische Offizier, der Centurio Cornelius zum Glauben kommt. Aber so ein richtiger Vollheide ist er doch noch nicht ganz. Warum? Weil er immerhin ein Gottesfürchtiger war. Er hielt sich ja an die Synagoge. Er war nicht bereit, sich beschneiden zu lassen, ganz aus dem Nationenbereich herauszugehen, aber er war immerhin einer, der sich an die Synagoge hielt, den einen Gott ehrte und viele Almosen gab. Aber so richtig in die Heidenmission geht's dann vor allem mit Apostelgeschichte 13, mit der Missionsreise von Paulus und Barnabas. Also hier ist wieder so ein Übergang. Jetzt wird summarisch zusammengefasst. Die Gemeinde, die bisher in der Hauptsache in Judäa, Galiläa und Samaria war, baute sich auf, Paulus nennt das später im Epheserbrief, die Selbstauferbauung in Liebe und lebte in der Furcht des Herrn. Weiß ich, ob sie in der Furcht des Herrn leben. Das Wort Furcht im Griechischen, das hat einen ganz großen Bedeutungsumfang. Also es geht schon auch um das Erschrecken und das Ehrfürchtige und ja, ängstlich ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber doch mit tiefem Respekt vor Gott stehen, bis hin zum freudigen im Angesicht Gottes leben. Also es ist ein großes Bedeutungsspektrum. Also ich gebe es gern so wieder, Leben im Angesicht Gottes. Wissen, da ist der Entscheidende im Hintergrund. Und der geht mit mir und vor dem stehe ich. Sie baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Trost oder dem Beistand des Heiligen Geistes. Das ist ja das eigentliche Motiv der Apostelgeschichte, das Wirken des jetzt bleibend in die Welt gekommenen Geistes, des Heiligen Geistes. Es ist eigentlich die Geschichte, wie der Geist Gottes das Evangelium vorantreibt und wie der Geist Gottes tröstet, ermahnt, beisteht, Mut gibt. Also man könnte, ist jetzt kein richtiges Deutsch, aber sagen, die ganze Sache geschieht und geschieht bis heute, wenn sie echt ist, durch Geisten des Geistes. Ohne ihn geht nichts. Kann alles tipptopp sein, alles organisatorisch klasse, gut durchfinanziert, gut vorbereitet, alles auf Punkt und Komma nach der Bibel, obwohl daran hat der Geist sich gebunden. Aber wenn der Geist Gottes nicht wirkt, dann ist es umsonst. Dann ist es umsonst. Jetzt heißt, hier war eine Phrase von Friede. Ich habe mir mal überlegt, ja, wann war denn das? Also eins ist mir jedenfalls klar, als ich letzten Wochenende auf dem Weg nach München war, hatte ich noch ein Gespräch mit jemand auf dem Weg und wir haben gesagt, naja, wir müssen unsere Zeit, die uns jetzt noch bleibt, nutzen. Jetzt mögen Sie sagen, ja, warum hat der nur noch begrenzte Zeit? Ich sage Ihnen sicherlich kein Geheimnis, Sie haben alle nur noch eine begrenzte Zeit. Ich habe weder eine schwere Krankheit noch sonst irgendwas, aber das kann sich ja alles sehr schnell ändern. Ich denke an eine Schwester, vor wenigen Wochen beerdigt, die war purzelmunter und 6 Tage später war sie tot. Das kann man mal sehr schnell gehen, kann man mal sehr schnell gehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, aber eins ist mir klar und das wurde dann auch in dem Gespräch deutlich, diese Zeit wollen wir, wie es Paulus sagt, auskaufen, nutzen. Wenn andere Zeiten kommen, kann man ja die Zeit auch auskaufen. Das will ich ja damit jetzt nicht sagen. Aber jetzt haben wir nun mal solch eine Phase, so ein bisschen, sie hatten Frieden, relative Ruhe. Vorher Druck, danach Druck oder viel Druck und dazwischen jetzt relativ wenig Druck. So ein bisschen wie Ziehharmonika. Gott spannt nicht immer gleich an, setzt die Gemeinde nicht immer gleich unter Druck. Und das war jetzt eine Phase von relativem Frieden und Sicherheit. Es müssen so die Jahre vor 42 gewesen sein, denn mit dem Jahr 42, da hat der König Herodes Agrippa I. ja den Jakobus, den Apostel hinrichten lassen und auch Petrus ins Gefängnis werfen lassen. Also es sind so die 4 bis 7 Jahre vor dem Jahr 42. Und die Gemeinde, verstehen Sie es jetzt bitte richtig, nutzte die Zeit. Da bewegte sich was. Und das ist jetzt schon die erste wichtige Frage in unser Leben. Nutzen wir die Zeit? Ob Sie nachher 3 Mietwohnungen haben oder die Welt gesehen haben oder Stadtdirektor, leitender Direktor geworden sind oder sonst irgendwas. Bitte, das dürfen Sie alles machen. Die Frage ist nur, ob wir nicht am Wesentlichen vorbeileben. Und das müssen Sie ganz persönlich vor Gott beantworten. Am Ende wird es ja deutlich. Man sagt ja, dass am Schluss bleibt ja wirklich nichts. Hiob sagt, nackt bin ich aus meinem Mutterleib hervorgekommen, nackt werde ich gehen. Man nimmt nichts mit. Aber was bleibt, ist das, was das Geisten des Geistes auch in unserem Leben bewirken konnte. Also eine Zeit der relativen Ruhe. Und jetzt in dieser Zeit, Petrus reist, er kommt jetzt in die Küstenregion und jetzt geschieht, 2. Punkt, die Heilung des Aeneas. Ein apostolisches Zeichen und Wunder. Und da müssen wir eine grundsätzliche Feststellung, die auch schon die Antwort ein Stück weit beinhaltet von dem, was wir am Anfang aufgerissen haben. Diese Zeit ist in dieser Form heute nicht mehr. Gott hat den ersten Zeugen, den grundlegenden Zeugen, den Aposteln, eine besondere Vollmacht für Zeichen und Wunder gegeben. Das kann man nicht 1:1 übertragen. Aber, und da kommen wir wieder, typisch deutsch möchte ich fast sagen, mit unserem rechtwinkligen schematischen Denken, unserer Systematisierung, die zwar hilft, Dinge zu verstehen, die aber oft schneidet, wo Gott nicht schneidet. Das heißt nicht, dass es heute gar keine Zeichen und Wunder mehr gibt. Ja, also es gibt so Leute, die denken immer entweder oder, entweder volle Palette, da muss also praktisch in jedem Gottesdienst 2 Auferweckungen stattfinden und mindestens 3 Heilungs- und Swastiks. Ja, und dann gibt es die andere Fraktion und die war bei uns ja jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch nicht so selten vertreten, sagt, das ist alles nicht echt. Das stimmt nicht, da muss man nur mal schauen, was Gott so macht. Ich erinnere nur mal an einen der geistlichen Väter dieses Hauses, Adolf Heller, der den Bescheid des Todes, so Hans Paulus mal formuliert, schon in sich trug und eigentlich schon am Ende war. Und er bat wie Hiskia den Herrn um 15 Jahre. Und die hat er genau auf den Tag bekommen. 15 Jahre Lebensverlängerung. Wie Hiskia. Und er fuhr mit dem Zug in Worms ein. Das war eine weitere Bitte von Adolf Heller. Er hat gesagt, lass mich doch nicht irgendwie, er war als Evangelist und Lehrer viel unterwegs, lass mich doch nicht irgendwo sterben, sondern zu Hause in meiner Heimatstadt in Worms. Und er fuhr mit dem Zug in Worms ein und als sie dachten, der ältere Herr schläft im Abteil, als sie ihn wecken wollten, da stellte sie heraus, er war gegangen, er war heimgegangen. Er hatte ausgehaucht. Gott hat ihm auch diese Bitte erfüllt. Auch wir haben das schon erlebt, dass durch Gebet, also das klingt jetzt so durch Gebet, ich habe das selber so aufgeschrieben, aber es ist eigentlich Quatsch, das klingt so, als wäre das Gebet so ein Zaubermittel, sondern durch Gebet, das Gott erhört hat. Also das Entscheidende macht Gott, Menschen gesund wurden. Das gibt's. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man im Missionsgebiet ist, in der islamischen Welt oder dort, wo man keine Bibel hat oder in Verfolgungsgebieten oder nicht. Also nicht bitte dieses Entweder-Oder-Denken. Es gibt auch Wunder der Gnade, Dinge durchzustehen. Also wenn man dann sagt, ja, das ist ein Wunder, dass die Frau noch Kraft hat, dass die Frau überhaupt das noch tragen kann. Da wären andere schon längst davongelaufen oder hätten sonst sich was angetan. Es gibt Außergewöhnliches, aber das ist sicherlich nicht der Standard. Es gibt auch Außergewöhnliches, das jetzt nicht im Bereich der Heilung oder der Auferweckung geht. Ich denke an einen Bruder, der hat mir erzählt, er war arbeitslos, ist schon viele Jahrzehnte her und er wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann sagte das Arbeitsamt, naja, wenn Sie sich selbstständig machen wollten, so, aber wir müssen relativ bald Bescheid bekommen, sonst wird das nichts mit einer Förderung. Und er sagte also, Herr, wenn ich eine Firma mache, dann soll es deine sein. Aber du musst mir ein ganz klares Zeichen geben. Ja, es hing an irgendeiner Immobilie oder an irgendetwas. Und er sagt, in den 14 Tagen, die ihm Zeit verblieben sind, ist ein Mensch auf ihn zugekommen, den er weder kannte und den er auch nie wieder groß gesehen hat, der ihm genau dieses Immobilien oder dieses Grundstück da angeboten hat. Und so hat er dann bei seiner Firma eins ums andere erlebt. Ein andermal, er sagt, die ersten Jahre, da habe ich nicht mal mir selber richtig Gehalt bezahlen können. Und dann gab es einen Notfall in der Verwandtschaft und da sollte jemand einstellen, hat er gesagt, ich kann ja kaum mich ernähren, wie kann ich jetzt ihn einstellen? Aber ihm war gleich klar, das ist ja das Herrn Firma und Herr, wenn du das willst, und es ist mir klar, dass du es willst, dann musst du ihn auch bezahlen. Und dann hat er gesagt, nee, ich stelle ihn ein, aber Gott stellt ihn ein. Und im ersten Monat schenkt Gott einen doppelten Umsatz. Und so ging das dann weiter. Das sind auch Erfahrungen, auch durchtragende Erfahrungen. Oder ich denke an einen anderen Bruder, der in der Vertriebsbranche tätig war, er sagt, also das hat er von sich selber gesagt, ist jetzt Richtung 90 Jahre alt, hat gesagt, ich bin also jetzt nicht gerade im Vergleich zu den anderen Verkäufern, waren alle Dippel-Inch und so weiter und er war so das einfachste Licht, so seine eigenen Worte. Aber er sagt, ich hatte etwas, was die anderen alle nicht hatten. Und er war dann der Top-Verkäufer, der immer gerufen wurde in schwierige Gebiete oder wenn es schwierige Dinge gab. Er sagte, ich kann beten, ich kann beten. Und da hat er ein Wunder nach dem anderen erlebt, Wunder jetzt natürlich in Anführungszeichen. Also bitte, es gibt heute auch noch außergewöhnliches Wirken und Handeln Gottes, denkt mir an die islamische Welt, aber eben nicht so, dass das jetzt ständig in den Gemeinden und schon vor allem nicht coram publico, das heißt als Show auf der Bühne vollzogen wird. Also hier die Anfangszeit kann nicht einfach so übertragen werden auf unsere Zeit. Jetzt lesen wir noch mal ganz kurz fragmentarisch diese Heilung des Aeneas. Petrus zog überall im Land umher, kam nach Lydda, das ist eine Richtung Küstenregion von Jerusalem ausgesehen. Da war ein Gelähmter, 8 Jahre an Aeneas, ans Bett gebunden. Und woher weiß jetzt Petrus, da gab es ja bestimmt viele Gelähmte. Auch beim Herrn, es gab viele, die krank waren oder sonst irgendwie, aber nicht alle wurden geheilt. Aber Petrus hatte eine innere Überzeugung und spricht ihn an und sagt, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf, und das wäre jetzt ein Prinzip für unseren Sozialstaat, und mach dir das Bett selber. Ja? Hilfe zur Selbsthilfe, steh auf, das kann der nicht machen, da braucht er Hilfe, das macht der Herr. Aber jetzt sagt der Herr, das Bett kannst du selber machen. Und sogleich stand er auf und alle in Lydda und in Charon bekehrten sich zum Herrn. Und diese apostolischen Zeichen und Wunder, die gehen durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Und das ist eben das, um nochmal den Bogen zu den Geschwistern vom Eingang zu spannen, was viele dann irritiert und sagen, ja, Moment mal, warum ist das heute nicht mehr so? Aber ich denke, das hängt biblisch gesehen mit der apostolischen Zeit zusammen. Ich habe Ihnen mal ein paar im petrinischen Teil, da wird ein Gelähmter in Kapitel 3 geheilt. Es heißt in Kapitel 5, viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Da war das Zeichen des Philippus in Kapitel 8. Dann haben wir die Heilung des Aeneas, die Auferweckung der Tabitha, der Engel, der Petrus befreit. Mann, der Kerl hat einen Schlaf gehabt. Da hätte ich gerne mal so gehabt. Mensch, waren Sie schon mal an 4 Bewacher angekettet? Und der lag ja auch nicht auf dem Wasserbett, beheizt auf 22 Grad. Das war ja irgendwie, also und der schläft und der Engel muss den erstmal doing, doing, Petrus, wie wäre es mal mit einer Befreiung? Oh, okay. Das ist also ganz erstaunlich. Aber manche sagen ja, bei Paulus hätte das dann alles abgenommen, aber wenn man die Apostelgeschichte durchgeht, da ist schon dieser Zauberer, dem er sagt, dass er blind sein wird eine Zeit lang. Oh, das ist doch ein Wunder. He? Stellen Sie mal vor, ich gucke mal, wer gerade schläft. Und jetzt hätte ich die Vollmacht zu sagen, für deine Schläfrigkeit gegenüber Gott und keinen Respekt gegenüber dem Wort, sei eine Zeit lang blind. Das ist doch ein Wunder. Und plötzlich tappen sie umher, also sie natürlich nicht, irgendwelche anderen, die nicht aufgepasst haben, tappen sie umher und sehen nichts mehr. Dann wurde ein Lahmer geheilt, Paulus wurde gesteinigt, die haben ja nicht Kieselsteine geworfen und die waren auch nicht blöd. Der muss also schon wirklich komatös oder wirklich gestorben sein, das bleibt ein bisschen offen. Aber ein Wunder, er steht dann einfach auf. Es wird in Apostelgeschichte 16 von Dämonenaustreibung berichtet, von Ketten, die abfallen, 19 Krankenheilung, Seuchen, Dämonen ausgetrieben. In 20 wird der Eutychus auferweckt und selbst am Ende der Apostelgeschichte finden wir noch eine Giftschlange, die Paulus beißt und die ihm aber doch nichts anhaben kann. Eine Heilung von Ruhr und von vielen Krankheiten. Das ist die Apostelzeit. So sind wir heute nicht mehr unterwegs. Also es ist einfach ein Irrtum. Da gehen wir auf eine falsche Spur, wenn wir sagen, so, ich gehe jetzt aufs Missionsfeld nach Langensteinbach und da werde ich mal gleich da drüben im SAH anfangen. Da habe ich nämlich genug Klientel. Und da fangen wir mal gleich bei der extremsten Abteilung an, bei den Querschnittsgelähmten. Da werden Sie Ihr Wunder erleben, aber ganz anders, wie Sie es gedacht haben. Noch einmal, Gott kann Vereinzeltes schenken, aber ständig geht das nicht. Kommen wir zur Auferweckung der Tabitha. Eine echte Auferweckung, nicht so fake. Also irgendwie die Berichte über Totenauferweckung, die haben immer sowas, ja, ich sag mal, ist ein bisschen wie beim Yeti im Himalaya. Kennen Sie den Yeti? Den hat man ja auch noch nie so richtig gesehen. Entweder wackelte gerade die Kamera oder es war immer was. Nee, also den hat nie einer mal mit runtergebracht, zum Kaffee eingeladen, hab gesagt, so alle Fernsehteams der Welt kommen, das ist der Herr Yeti. Es ist immer so, Loch Ness ist ja wahrscheinlich ein Touristengag, oder? Ich war da nie, aber das glaube ich ja nicht, dass da wirklich, oder? Ich weiß nicht, ja. Also jedenfalls, das war eine echte Totenauferweckung, die war wirklich tot. Also da war nicht irgendwie, ja, man war es nichts Genaues. Insofern können wir von der katholischen Kirche, also nicht, dass ich jetzt katholisch werden will, aber von der katholischen Kirche eine Scheibe abschneiden, die an Wunder ganz hohe Anforderungen stellt. Zum Beispiel bei Totenauferweckung oder Krankheilung wirklich medizinische Gutachten. Ja, das ist also nicht schlecht. Gut, Petrus hoppelt 18 Kilometer weiter von Lydda nach Joppe. Und jetzt trifft er dort auf die eben verstorbene Jüngerin Tabitha, die bekannt war für ihre Werke und Almosen. Ja, also die Ausleger haben ihr netten Namen gegeben, um das zu fassen. Jüngerin, die ihren Glauben, ihre Frömmigkeit tatkräftig durch sozial integratives Engagement verwirklicht. Das ist doch mal schön gesagt. Hm? Sind Sie auch jemand, der Ihren Frömmigkeit und Glauben durch sozial integratives Engagement verwirklicht? Also, sie war hilfsbereit, sie hatte ein Herz, sie sah die Not der Menschen, das ist gemeint. Eine ideale Jüngerin, hat ein anderer gesagt, eine hervorragende Christin, ein Vorbild christlichen Handels. Und ich glaube, dass das Menschenherzen mehr erreicht, als das Traktieren mit Bibelversen und ständig, du musst dich bekehren. Das öffnet die Tür, dass dieses für Menschen in Liebe, mit Herzenswärme und Zuneigung begegnen. Einer hat geschrieben, sie war des Wunders würdig. Na, das ist ja Quatsch, oder? Also wenn du fromm lebst, viele gute Werke und Taten, dann geschieht vielleicht auch ein Wunder. Dann würde ja wissen, warum bei uns so wenig geschieht, ne? Aber das ist doch Quatsch. Ich dachte, wie kommt denn der drauf? Das ist doch falsch. Das ist doch einfach Gnadenhandeln Gottes. Gott hat nicht gesagt, na, weil die so ist, na, da wollen wir mal ein Auge zudrücken und geben ihr noch ein paar irdische Jahre. Also da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Nun, Tabitha oder Dorcas, Luther hat Reh. Ich weiß gar nicht, ob es im Orient ein Reh gibt. Biologie ist jetzt nicht mein Spezialfach. Also normalerweise müsste man Gazelle sagen. Eine Gazelle. Ja, für immer in Engedi unterwegs sind wir immer noch Gazellen. Wenn ich an Gazelle komme, dann denke ich immer an meinen Niger-Aufenthalt. Der zweite Häuptling eines Stammes, der hat mich, ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist, immer Le Gazelle genannt, französisch. Le Gazelle, wahrscheinlich, weil ich mich so behende und so leichtfüßig bewege. Anders kann ich es mir nicht erklären, Sie wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also sie ist reich an guten Werken. Sie spendet, näht Kleider für arme Witwen, die ja in der Zeit, wenn sie nicht anders versorgt wurden, ein besonders schweres Los hatten. Und jetzt heißt, sie wurde krank. Ha, man kann sagen, zum Glück, Gott sei Dank wurde die krank. Ja, warum sage ich denn sowas? Da wundert's eins ums andere Mal und dann wird jemand einfach krank und stirbt. Und da wird noch ausdrücklich gesagt, was sie für ein wunderbares Glaubensleben geführt hat. Und da merken wir schon, was manche sagen, also glaub nur richtig, dann wirst nicht krank, dann lebst du ewig und fällst gesund, sozusagen vom Stuhl mit 184 oder so. Und alles gelingt, Ehe, Familie, Firma, das ist Quatsch. Schon damals in dieser apostolischen Zeit, sie führte ein vorbildliches Leben und sie wurde krank und starb. Und da steht nicht dran, ja, die Gemeinde glaubte nicht genug oder am Schluss mangelte ihr irgendetwas. Jedenfalls, sie rufen Petrus und jetzt kommt auch etwas Entscheidendes. Eben nicht diese Show, die manchmal in bestimmten Kreisen gemacht wird. Eben nicht, jetzt kommt mal alle auf die Bühne, die ihr die Dorcas, die Tabitha gekannt habt, die Gazelle. Wie war das jetzt genau mit den Kleidern? Und da wird eine Show gemacht und Tri und Tromborium und dann wird sie auf der Bahre da reingetragen und dann wird sie coram publico hier auferweckt. Was macht Petrus? Alle raus. Alle raus. Beim eigentlichen Wunder ist gar niemand dabei. Außer Petrus. Er kniete nieder, betete. Und das erinnert an das Talitha cum des Herrn. Tabitha, steh auf. Sie schlug die Augen auf. Er gab ihr die Hand. Das hat er wahrscheinlich vorher nicht gemacht. Als frommer Jude wäre er ja dann kultisch unrein gewesen. Ich weiß nicht, steht nicht da, aber es heißt ausdrücklich, danach gab er ihr die Hand. Er rief die Heiligen und die Witwen, stellte sie lebendig vor. Das ist so ein bisschen so ein Modell, wie Gott mit der sündenkranken Menschheit, die durch den Sündenfall krank ist, sterbend, dann auch geistlich tot ist und irgendwann auch leiblich stirbt, umgeht. Der Herr hört wie Petrus von dieser Not und er verlässt seinen Aufenthaltsbereich, den himmlischen Bereich, zu Rechten des Vaters und kommt in diese Welt, wo die Not ist, wo die Todesnot ist, die Krankheit herrscht, die Sündennot. Er wird Mensch. Und jetzt das Entscheidende, macht Gott. Das ist das Wichtige an dieser Geschichte. Nicht Tabitha betet nicht und hat die Hände fromm gefaltet und die Augen klimpern vor lauter Erwartung, was Gott jetzt tun wird. Gar nichts. Ist eine dumme Frage, aber was kann ein Toter tun? Sehr wenig, eigentlich nichts. Gar nichts, nüt, null, zero, nothing. Stimmt's? Aber Gott kann. Und das Entscheidende macht immer zuerst Gott. Und so kommt der Erweckungsruf, Tabitha, steh auf, vom Gott durch Petrus. Paulus sagt später, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. So schlug sie ihre Augen auf und sah, und das auch bei uns, wenn das Wort des Herrn durch das Evangelium uns erreicht, erst dann, so lehrten es auch die Reformatoren, ist der Mensch in der Lage zu glauben. Der erste Schritt macht Gott, also ist ein blöder Satz zu sagen, ich habe mich bekehrt. Der Herr hat mich gerufen und daraufhin habe ich Ja gesagt. Das ist die richtige Reihenfolge. Und dann sehe ich ihn. Sie schlug die Augen auf, sie kriegt inneres Licht. Das Entscheidende macht Gott. Und dann kommt es zur geistlichen Auferstehung. Das Bild, sie setzt sich hin. Aber dann eines Tages reicht ihr Petrus ja, also bei der Auferweckung relativ schnell, die Hand und stellt sie lebendig vor. Das wäre dann unsere Verwandlung in Geist-Leiblichkeit und die Darstellung der Herrlichkeit beim Herrn, der Vollendungsherrlichkeit nach Kolosser 3, Vers 4. Auch Israel wird in der Krankheits- und Sterbensnot der Drangsal Jakobs dieses Wunder erleben, dass sie Augen bekommt, den Messias zu erkennen. Und auch sie werden ihn dann sehen. Und er wird sie hier erbarmen. Da wird sie heilen und er wird sie dann in Herrlichkeit darstellen. Merken Sie auch, wie der Antisemitismus immer mehr zunimmt? Weltweit. Es immer schwieriger wird, selbst im Deutschen Bundestag, obwohl die jetzt gegen die BDS-Bewegung sich eindeutig positioniert haben, aber wie so langsam eine Generation abtritt, die das noch so richtig in Fleisch und Blut, ist es denen übergegangen. Was war vor 70, 80 Jahren? Und eine neue Generation kommt, die das zunehmend relativiert und anfängt auch immer mehr mit den vermeintlichen Verbrechen Israels aufzurechnen. Das ist also eine sehr gefährliche Entwicklung, nicht für Israel, denn das ist der Augapfel Gottes. Aber sie können darauf warten, was die Völker für Gericht trifft, die sich in dieser Weise gegen Gottes Volk versündigen. Also Gott macht dieses Wunder. Und das ist ja so schön, jetzt gerade auch unsere Nachbarin, die Gerti, heimgegangen ist. Das ist ja nicht das Ende. Seit Jesus auferstanden ist, ist der Tod der Anfang, der Doppelpunkt. Wenn ich jetzt sage, zum eigentlichen Leben, dann stimmt das so nicht ganz, aber es stimmt doch auch. Es stimmt doch auch, weil das eigentliche Leben fängt jetzt schon an. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tode zum Leben hinübergegangen. Der hat bereits jetzt heute das ewige, göttliche Qualitätsleben, das sich dann aber nach dem Sterben nochmal ganz anders entfalten kann. Wir gehen nicht zu Tod und Teufel. Der Teufel will uns knechten in der Todesangst. Aber Gott sagt, ich bin der Fürst des Lebens. Mir sind gegeben alle Schlüssel des Totenreichs. Er geht rauf und runter, wie er will. Und so ist die Tabitha auch nicht gestorben, um in die Hände des Teufels zu kommen oder in den Finsternisbereich zu gehen, sondern zum Herrn. Schon Hannah betet, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt den Sheol, das Totenreich, hinab und wieder herauf. Das ist doch eine existenzielle Frage. Und das wäre doch viel wichtiger, wie irgendwelche sexualisierten Kirchentage in Dortmund jetzt zu haben. Das ist die Botschaft. Da ist einer, der kann und der hat den Tod besiegt. Und wer Leben aus ihm hat, der muss nicht mehr sündigen. Der darf eine Verwandlung seines Seins, seines Herzens erleben. Nicht nur Vergebung, sondern wirkliches neues Leben. Das jetzt hier und heute beginnt und dann einmal in der Herrlichkeit münden, in der Herrlichkeit enden wird. Haben Sie das? Sind Sie da auf der Spur? Oder ist Ihr Zug noch gar nicht abgefahren? Den Ruf haben Sie jetzt ja gehört, spätestens heute Morgen. Kommt her zu mir alle. Sie können glauben. Wollen Sie? Und wenn Sie glauben und den Anfang gemacht haben, fährt Ihr Zug? Läuft in die richtige Richtung? Eine Witwe fragt, wo ist jetzt mein verstorbener Mann? Werden wir uns wiedersehen? Viele fragen auch, werden wir uns wieder kennen? Da bin ich übrigens absolut davon überzeugt. Natürlich sehen wir anders aus, wie wir jetzt aussehen. In meinem Fall muss ich sagen, zum Glück, ne? Aber die Individualität, die Leiblichkeit ist ja nur die Ausprägung des Innenmenschen. Und diese Individualität und Originalität bleibt immer erhalten. Gott schafft keine Nummern, der stanzt sich nicht den 10-millionsten VW-Käfer, im Bild gesprochen. Sondern du bleibst du und ich bleib ich. Aber in Liebe und in einer Vielfalt und in einer Harmonie, die wir uns jetzt gar nicht richtig vorstellen können. Der Herr hat den Tod besiegt. Sterben ist ja nicht das Ende der Existenz, sondern die Geistseele, das Ich-Bewusstsein, tritt aus diesem sterblichen Leib und geht vor der Auferstehung Jesu bei Ungläubigen und bei allen Menschen ins Totenreich. Und jetzt das Neue nach der Auferstehung Jesu. Wer glaubt, der geht nicht mehr, dessen Ich-Bewusstsein, dessen Person, dessen Persönlichkeit geht nicht mehr ins Totenreich, sondern geht zum Herrn. Der Leib, der liegt im Grab, verwester. Aber ist ein Samenkorn, das die Kräfte der zukünftigen Welt gespeichert hat und auf den Ruf des Herrn auch wieder erweckt wird. Und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Aber das Ich, die Persönlichkeit, der Mensch, denken, fühlen, wollen, das verlässt die Seele. Geht zum Herrn in eine Vorvollendungsherrlichkeit. Sterben kann sehr, sehr schwer sein. Meine Frau, die hat ein bisschen Angst vorm Fliegen. Und es tröstet sie nicht wirklich, wenn ich sage, na, wenn wir jetzt abstürzen, ist doch eigentlich gut. Also gut, in Anführungszeichen, schneller kann man es ja kaum haben. Nur noch ein Kopfschuss ist gnädiger. Was will ich damit sagen? Also sterben kann ja sehr, sehr schwer sein. Ja, wenn du in den Kopf geschossen wirst, das ist kurzer Moment, Boing, aus, Ende beim Herrn. Ein Flugzeugabsturz, bis du es richtig kapierst, bist du auch schon weg. Auch schon weg. Aber es gibt Sterbensprozesse, die sind sehr, sehr schmerzhaft. Was Gott da alles noch wirkt, es muss einen tiefen Sinn haben, dass so viele am Ende ihres Lebens nochmal durch einen richtigen Flaschenhals müssen. Verstehen werden wir es erst drüben. Das habe ich jetzt auch einer Witwe gesagt und gesagt, ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gott nichts Überflüssiges macht und dass es seinen Sinn hat. Den werden wir aber drüben verstehen. Aber wenn man es geschafft hat, wenn man hier die Augen zumacht, dann macht man sie drüben auf. Sterben ist wirklich ein Heimgehen. Drum sagt Paulus auch, der ja schon mal am Paradies angeklopft hat und den dritten Himmel hineingeschaut hat, der sagt nicht, hoffentlich habe ich noch viele, viele Jahre hier. So denken wir ja manchmal. In Verkennung der Tatsachen, wo das wirkliche Leben sich abspielt. Der sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist viel besser. Haben Sie diese Lust auch, beim Herrn zu sein? Das hängt eng auch mit Druck im Leben zusammen. Das will ich gern konzidieren. Das ist, ja, aber das jetzt nicht unbedingt, sondern wir gehen nach Hause. Sie gehen nach Hause. Nicht eines fürchtet, fürchte dich nicht. Und wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Der Herr ist bei mir. Sie gehen durch diese Tür, bis dahin kann es ein schwerer Weg sein, aber wenn sie durch die Tür sind, sind sie beim Herrn. Nicht Tod und Teufel holen uns. Jesus hat auch ganz persönlich für uns den Tod besiegt. Unser Sterben ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Nicht die größtmögliche Katastrophe, sondern der Beginn des neuen Lebens, die Geburt ins Licht, das Heimgehen in die himmlische Heimat. Vor etwa einem Monat ist ein Christ in den USA hingerichtet worden, in Tennessee. Er war 35 Jahre im Gefängnis. War zum Tode verurteilt, aber Sie wissen, das wird ja oft Jahrzehnte nicht vollstreckt. Ich komme da auch nicht ganz mit, warum das so ist. In den USA ist es aber so gewesen. Er hatte seine Frau umgebracht 1984 und wurde dann 1985 Christ und schloss sich auch einer Gemeinde an. Und alle haben bezeugt, der Mann hat sich total verändert. Als es ins Gnadengesuch an den Governor von Tennessee ging, übrigens ein bekennender Christ, er hat trotzdem das Gnadengesuch abgelehnt. Er wurde dann hingerichtet. Aber als es da ging, hat sogar die Tochter der Ermordeten sich für ihn eingesetzt. Alle haben Fürsprache. Aber er war bereit zu gehen. Er wurde sogar Ältester in der Gemeinde 2008. Und er ging singend in den Tod. Er sang christliche Lieder. Die sogenannte Henkersmahlzeit hat er gespendet einem Obdachlosen. Und er sagt, ich akzeptiere alles, was der Herr zulässt, sogar meinen Tod. Wenn meine Arbeit getan ist, dann bin ich zufrieden. Der wusste ich geheim. Wie leer und trostlos dagegen die Existenzialphilosophie eines Jean-Paul Sartres. der gesagt hat, wir kommen aus dem Nichts, wir gehen in das Nichts und unser Leben ist nichts. Nihilismus. Und wir sind nur zu feige, uns umzubringen. Kommen aus dem Nichts, wir gehen in das Nichts. Und der Herr sagt, du bist ein Wunschkind, du bist ein Gedanke von mir. Ich habe dich von Ewigkeit her geplant. Du gehörst mir. Ich lebe dich, ich führe dich und du kommst zu mir. Anfang und Ende und alles dazwischen in Gottes Hand und erfüllt mit dem Plan Gottes. Was für ein Unterschied. Ich meine, ich verstehe ja Menschen, die nicht glauben. Ich kann das ja gut verstehen, weil ich ja selber etliche Jahre noch im Unglauben gelebt habe. Ich verstehe ja, wenn du so denkst, dass da nichts mehr kommt und dass da nichts ist, dann musst du doch hedonistisch werden. Dann musst du doch sagen, ich muss alles mitnehmen, auch auf Kosten von anderen, was in dieser Welt geboten wird. Und wenn die Frau eben alt und schrumpelig wird, dann suche ich mir eine Junge. Und die Frau sagt sich, und wenn mein Mann nicht mehr so richtig krabbeln kann, dann suche ich mir einen anderen. Verstehen Sie? Also das hat ungeheure Konsequenzen fürs Leben, ob ich loslassen kann, ob ich mich hier unbedingt verwirklichen muss. Ein bekannter Evangelist hat gesagt, man kann seinen Lebenstraum leben, ohne dass die Träume, die man hat, verwirklicht werden. Erfülltes Leben. Wir müssen nicht in diese 50, 60, 70 Jahre alles hineinpressen und das war's dann. Ich habe ja schon erzählt von der Heidi Hetzer da in Berlin, diese Autohausfrau, der sie aufs Grab geschrieben haben, wahrscheinlich nach ihrem Wunsch, ich habe gelebt. Schade. Jesus sagt nicht, ihr werdet gelebt haben, sondern ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder Göring bei seiner Verhaftung durch die Amerikaner, wenigstens 12 Jahre gelebt, in Saus und Braus 1933 bis 1945. Ja, was ist das? Was ist das? Ein Leben für das Feuer. Für nichts. Am Anfang das Nichts, der genetische Zufall, am Ende das Nichts. Das ewige Verschwinden und Vergessen. Ganz anders die Christen, die wussten, jetzt geht's erst richtig los. Und so konnte Polycarp auch bei seinem Märtyrertod gegenüber dem Statthalter sagen, du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Und Stephanus, der war schon halb drüben, der sagt, als der Herr aufgestanden ist, um den ersten Märtyrer der christlichen Gemeinde zu empfangen, ich sehe den Herrn stehen zu Rechten. Ich sehe den Herrn stehen, ich gehe in die wirkliche Welt. Wissen Sie, und wir sagen, die wirkliche Welt, das ist die Welt der Tische und Bänke hier. Und das ist meine tickende Uhr. Und wie lange macht er noch? Die wirkliche Welt, die ist nicht nur oben und wir sind unten, sondern die wirkliche Welt ist, oder sagen wir so rum, unsere Welt ist in die Wirklichkeit Gottes hineingefügt. Wir sehen es nur nicht. Es ist eine dünne Wand. Das ist die wirkliche Welt. Da ist das wirkliche Leben. Da ist die Realität. Und Realität ist, Jesus hat den Tod besiegt. Er sagt, wer glaubt, der lebt, auch wenn er sterben muss. Und ist es nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, dass diese Urangst, die der Teufel natürlich auch beim Menschen weiß, alles gibt der Mensch für Haut und für sein Leben. Alles gibt der Mensch. Ich konnte ihm an die Frau gehen, ich konnte ihn seinem Reichtum rausnehmen, da ist er nicht von dir abgefallen. Aber alles gibt der Mensch. Und die Christen, befähigt durch den Geist, durch das Geisten des Geistes, waren in der Lage zu sagen, Sterben ist mir Gewinn. Ich verleugne meinen Herrn nicht, lieber machst du mich einen Kopf kürzer. Alles gibt der Mensch. Aber wer Christus erkannt hat, der weiß, Christus ist das Leben und Christus ist der Gewinn. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich gehe hin, euch Wohnung zu bereiten. Ich hole euch zu mir, seid alle Zeit bei mir. Paulus triumphiert, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Ich weiß nicht, wie schwer noch ihr letztes Wegstück, ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht bei Einzelnen, wie schwer oder leicht ihr letztes Wegstück ist. Ich weiß aber, dass der Herr treu ist. Aber eins weiß ich, auf Jesus und sein Wort ist Verlass. Und er sagt, wenn du hier die Augen zumachst, dann machst du es in Herrlichkeit bei mir auf. Und du wirst das Frühere nicht mehr gedenken. Es wird so herrlich und wunderbar sein. Freuen Sie sich doch. Freuen Sie sich doch. Ich will schließen mit einer Frage aus dem Heidelberger Katechismus 1563, der diesen Geist der Glaubensgewissheit atmet. In der Einleitung die Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort: Dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlet und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöset hat. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber Vater, wir danken dir, dass das Realität ist. Du sagst es, du lügst nicht und du bist die Wahrheit, du bist die Wirklichkeit, du bist das Licht. Und wenn Sinne, Denken und anderes in unserer Welt dagegen sprechen, es ist doch wahr, was du sagst. Und wir danken dir, dass wir so einen festen Anker haben. Du bist für uns. Du hast uns unsere Sünden vergeben, du hast uns angenommen, wir sind dein für Zeit und Ewigkeit. Und selbst das Sterben, selbst der leibliche Tod ist nur der Übergang in deine Welt. Danke, du Fürst des Lebens, dass du dem Teufel die Macht genommen hast, dass der Tod besiegt ist und dass ich das entfalten darf, Stück für Stück, dass wir das jetzt schon glauben, festhalten dürfen. Und wir danken dir, dass du, dieser mächtige Gott, ein Gott bist, der auf unserer Seite steht. Vielmehr, wir dürfen auf deiner Seite stehen, auf der Seite des Siegers. Und nun lass uns mit diesem Horizont, es geht dir entgegen, leben, leiden und wo es sein muss, auch sterben. Danke, dass du uns hältst. Danke für dein tiefes, tiefes Erbarmen, dein Verstehen und dein Mitleiden. Danke, dass du unsere Ängste kennst und dass du der bist, der in der Angst trösten vermag und der unsere Seele immer wieder Anker und Grund gibt. Und dennoch bleibe ich an dir. Du bist ein wunderbarer, ein treuer Gott. Viel mehr, als wir denken und erfassen können, hast du und tust du für uns. Gepriesen seist du. Amen.